Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Heute gibt es wieder ein ganz spannendes Interview, denn ich habe heute die liebe Leonie Lutz eingeladen. Ich bin über Instagram auf sie aufmerksam geworden und Leonie ist vom Beruf Redakteurin, hat in TV- und Online-Redaktionen gearbeitet, hat einen Familienblog namens Mini-Menschlein und 2018 hat sie Kinder digital begleiten gegründet, um Eltern die digitale Lebenswelt ihrer Kinder zu erklären, und daraus entstand 2022 ein Spiegel-Bestseller, Begleiten statt Verbieten. Und dann im März nächsten Jahres kommt ein neuer Ratgeber raus. Und ich freue mich riesig, liebe Leonie, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier zu uns in den Podcast zu kommen.
Ich freue mich sehr über die Einladung, danke.
Leonie, wir unterhalten uns heute über das Thema Medienerziehung ist nicht gleich Geräteerziehung. Das finde ich sehr spannend, das hast du auch bei deinem Buch geschrieben. Was bedeutet denn eigentlich für dich Medienkompetenz oder Medienerziehung?
Also Medienkompetenz ist, dass Kinder oder überhaupt Menschen befähigt werden, dass sie Medien, also digitale Medien auch, kritisch und kompetent nutzen können. Und da sind wir, wenn wir dann in den Bereich der Medienerziehung gehen, natürlich in einem Bereich, da müssen wir unsere Kinder begleiten. Das ist aber gar nicht so einfach, weil uns Eltern hat es ja auch keiner beigebracht. Ja, wir sind quasi, wir waren schon groß, als dann 2007 zum Beispiel auch das erste Smartphone kam und so weiter. Da war die heutige Elternschaft meist schon erwachsen. Und deshalb müssen wir jetzt so ein bisschen gucken, wie machen wir es mit für unsere Kinder. Aktuell ist es einfach so, dass digitale Medien, also ich sage jetzt mal Tablets, Smartphones, stehen ja in erster Linie für Konsum. Also was daddeln, was bei Netflix gucken, YouTube und so weiter. Und wenn wir jetzt sagen, naja, unsere Kinder sollen medienkompetent werden, dann können wir unsere Kinder da unterstützen, die Geräte als Werkzeuge auch zu nutzen. Das heißt, dass wir nicht nur daran konsumieren, sondern dass wir Apps nutzen, wo unsere Kinder einfach lernen, cool, das ist ja ein tolles Werkzeug, das kann ich ja da und da und da einsetzen.
Also weg von, wenn du es nicht richtig kannst, verbiete ich es dir, sondern hin zu mehr Gemeinschaft, oder?
Ja, voll, absolut. Also von Verbotsdebatten, es sei denn, man ist im Kleinkindbereich, unter 3 brauchen Kinder einfach keine digitalen Medien. Aber ab Vorschulalter kann man spielerisch schon mit Kindern Medienkompetenz erlernen. Verbot halte ich insofern auch für kritisch, weil wir in einer absolut digitalisierten Welt leben. Mit künstlicher Intelligenz wird sich die Arbeitswelt total verändern. Und wenn wir unsere Kinder da jetzt sozusagen komplett rausnehmen, dann nehmen wir ihnen auch die Möglichkeit, dass sie die Geräte kennenlernen, dass sie sie kompetent nutzen können, aber eben auch, dass sie die Dinge kritisch betrachten müssen.
Definitiv. Wie machst du Eltern den Unterschied zwischen Gerätekompetenz und Medienkompetenz verständlich? Wie würdest du das erklären, so in deinen Worten?
Naja, also Gerätekompetenz kann man sagen, die ist quasi intuitiv bei Kindern da. Das, man kann sagen, es ist auch eine Form von Wischkompetenz. Also wenn die im Vorschulalter sind, dann wissen die schon ganz genau, wie man ein Tablet oder wie man ein iPhone oder überhaupt ein Smartphone benutzt. Wischen, sliden, auf eine Aktion folgt eine Interaktion. Also das ist ganz einfach und das ist quasi Gerätekompetenz. An, aus, laut, leise, diese Dinge. Das heißt aber nicht, dass es Medienkompetenz ist. Medienkompetenz ist dann wirklich, dass wir unseren Kindern auch beibringen, es gibt Fake News, wie können wir die vielleicht erkennen? Können wir die heutzutage überhaupt noch erkennen durch künstliche Intelligenz? Wie prüfen wir Quellen? Also nicht alles zu glauben, was in den WhatsApp-Gruppen gepostet wird, sondern immer ins Hinterfragen gehen, auch Stichwort Influencer, auch Kindern zu sagen, nur weil du diesem Influencer jeden Tag folgst, heißt das nicht, dass der jeden Tag, dass er dir alles erzählt, du siehst nur einen Teil der Wahrheit und, und. Also Das ist eben dann Medienerziehung, dass wir mit unseren Kindern da permanent im Dialog sind. Und wir Erwachsenen neigen dazu, zu trennen. Wir sagen, hier ist die analoge Welt und hier ist die digitale Welt. Und für Kinder ist es eins. Das heißt, für Familien, dass ich, wenn ich mit meinem Kind über Digitalität spreche, das genauso banal mache, wie wenn ich es frage, wie war es in der Schule? Ne? Genauso kann ich fragen, was ist gerade im Klassenchat los? Was hast du heute in deinem Spiel erlebt? Oder so, ne? Dass wir diese Themen an den Familientisch holen, ganz natürlich.
Ja. Wir hatten zum Beispiel gestern hatte ich einen Vortrag bei SAP und da ging es eben auch um, darf ich den WhatsApp-Verlauf meines 12-jährigen Kindes lesen, ja oder nein? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, nein. Also ich finde, dass das Smartphone des Kindes kein Selbstbedienungsladen ist. Aber ich muss auch sagen, meine kleine Tochter hat jetzt auch ein Smartphone und wir gehen gemeinsam die Chats durch. Aber ich frage sie davor. Also ich sage, darf ich mal in deinen Klassenchat gucken, was die anderen da so posten? Dann sagt sie, ja, okay, klar. Es ist ihr nicht so, es ist ihr schon ein bisschen unbehaglich, ja. Aber sie postet da selber jetzt nichts. Aber ich möchte halt schon so ein bisschen ein Auge drauf haben. Das ist jetzt quasi diese Begleitung. Das werde ich aber, wenn ich einen 15-jährigen Teenager frage, darf ich mal in deinen Chat gucken, der zeigt mir einen Vogel. Ja, also das funktioniert nicht. Da werden sowieso die Fronten nur verhärtet. Deswegen glaube ich quasi, sobald Kinder die Geräte autark nutzen, kann man mit dieser Begleitung starten und viel drüber reden und auch sensibilisieren. Also, weil das Ding ist ja, wenn ich den Klassenchat mit meinem Kind gemeinsam lese, können wir ja auch gemeinsam reflektieren. Dann sage ich, guck mal, das ist aber so ein bisschen pornografisch, was hier gerade stattfindet. Findest du das okay, dass dieses Kind das gepostet hat? Nee, sagt sie dann, ich gucke da auch gar nicht rein. Dann sage ich, das ist aber nicht nur nicht okay, das darf man sogar gar nicht, ne? Also, dass man das eigene Kind sensibilisiert für die Inhalte, die da stattfinden, sodass das eigene Kind diese Fehler dann nicht macht.
Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Wie ist denn dein Weg gewesen, zu sagen, ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben, ich bin da in das Thema so tief eingetaucht? Was fasziniert dich da so dran?
Naja, also ich muss sagen, ich bin ja von Beruf Redakteurin und habe schon sehr früh in Online-Redaktionen gearbeitet, und habe dadurch sehr viele Apps und Anwendungen aus einer anderen Perspektive betrachtet, nämlich wie können wir die Leute binden, ja? Und ich habe dann meine zweite Tochter bekommen. Im Zuge dessen habe ich dann den Familienblog gestartet. Und es war so in meinem Umfeld, meine große Tochter war damals 12, dass mich ganz viele Eltern von ihren Freundinnen immer gefragt haben, ach, du hast doch mal hier online da und da gearbeitet. Mein Kind will jetzt WhatsApp, ist das in Ordnung? Oder es kam meine Mutter und meinte so, ist es wirklich so, dass Snapchat besser ist als WhatsApp? Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, da sind so viele Fragen bei Eltern. Und es gibt so wenig Möglichkeiten. Also gibt viele Stellen, wo die beantwortet werden, aber eben nicht gebündelt. Und dann habe ich gedacht, das wäre, glaube ich, ein Thema, das mich total faszinieren würde, dieses Mal, ja, Medienerziehung für Kinder zu bündeln. Also auch Eltern wirklich klar zu machen, was ist da wirklich los in der digitalen Lebenswelt ihrer Kids? Was erleben die online? Und dann habe ich 2018 etwa 9 Monate als Kind im Netz recherchiert. Bedeutet, ich habe mir überall Kinder-Accounts gemacht und einfach geguckt, wie reagieren Mitspieler oder andere Menschen in Social Media oder so, wie reagieren die, wenn die denken, dass ich ein minderjähriges Mädchen bin.
Spannend.
Und hatte also ein Profilbild, wo man nur eine blonde Haarsträhne gesehen hat, weil ich konnte ja nun mein Gesicht nicht zeigen. Ich habe mir bewusst einen schlechten Nutzernamen gemacht. Also ich habe mich so genannt, wie man sich nicht nennen sollte. Ich sage jetzt mal Sophia 12 HH. Also dann würde man ja rauslesen können, das ist die Sophia, die ist 12, die kommt aus Hamburg. Ja, also so einen Nutzernamen habe ich mir gemacht und habe natürlich dann entsprechend auch Nachrichten bekommen. Teils hochsexualisierte, viele pornografische Inhalte, sowohl Fotos als auch Videos von Männern. Und das hat in mir ganz schlimme Gefühle ausgelöst. Also ich merke das auch jetzt, wenn ich das jetzt erzähle, und ich habe das wirklich schon oft erzählt, aber das hat richtig was mit mir gemacht. Es hat mich total geschockt. Es gab natürlich auch Phänomene, die habe ich nicht erlebt. Cybermobbing zum Beispiel, weil das ist, ja, meistens sowas ist, was man was im analogen Raum entsteht und sich dann quasi ins Internet verlagert. Aber dieses Cyber-Grooming, dass mich Männer da so sexualisiert anschreiben, mir ungefragt Fotos schicken von sich und ihren Genitalien, also mit diesem vermeintlichen Wissen, dass ich 12 Jahre alt bin, da habe ich gedacht, okay, das müssen Eltern wissen. Und zu dem Zeitpunkt war der Begriff Cybergrooming gesellschaftlich noch überhaupt nicht angekommen. Alle haben nur über Cybermobbing gesprochen. Und ja, ist jetzt WhatsApp schlecht oder nicht? Aber Cybergrooming war da noch überhaupt nicht in der breiten Masse bekannt. Und das wollte ich eben ändern, habe dann einen Online-Kurs für Eltern gemacht und habe da alle Gefahren und Risiken reingenommen. Und ja, nach diesem Online-Kurs, den hat dann eine Lehrerin gekauft, die Annika Osthoff. Und die schrieb mir dann, also die Themen, die du in deinem Kurs hast, die muss ich eigentlich in meiner Schulklasse besprechen. Also ich habe jetzt irgendwie, sagte sie dann, ich habe gerade Regeln zum Klassenchat mit meiner Klasse gemacht. Und dann habe ich gedacht, stimmt, die Themen müssen in die Schulen. Und so entstand dann ein E-Book für Lehrkräfte, das heißt Schüler digital begleiten. Und daraufhin kam dann ein Verlag auf uns zu. Und hat uns gefragt, ob wir nicht auch einen Elternratgeber schreiben möchten. Und das haben wir getan. Und da gucken wir eben nicht nur auf die Gefahren und Risiken, sondern eben auch auf die Chancen von Digitalität und geben halt viele Beispiele und App-Tipps, wie kann man da mit Kindern einfach einstarten, ohne das Gefühl zu haben, ich habe doch nicht Informatik studiert, ich kann das doch alles gar nicht. Das muss man nicht. Es ist sehr, sehr simpel, alles erklärt. Ja, und jetzt kommt eben das neue Buch, aber das richtet sich dann nur an die Eltern von Teenagern.
Okay, um was geht's denn da?
Also das schreibe ich zusammen mit der Mareike Brede. Mareike ist Sexualpädagogin und wir gucken so ein bisschen auf das Thema Pubertät. Also, weil die Pubertät hat sich natürlich massiv verändert durch Smartphones. Wir haben also nicht nur die typischen Themen, die wir früher die auch wir Eltern hatten, mit der Körper verändert sich, das soziale Umfeld verändert sich, die Freunde werden wichtiger als die Eltern, sondern wir haben da jetzt auch noch das Smartphone, also haben wir die Smartphone-Pubertät. Und da beleuchten wir quasi alle Themen, die bei Teenies aufploppen.
Okay. Sehr, sehr spannend. Jetzt sagst du ja, begleiten statt verbieten. Was ist deine Haltung da dahinter? Was ist da dein Ansatz?
Also, ich habe im Zuge meiner Recherchen ja mit sehr vielen Menschen gesprochen, unter anderem mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Und er hat mir erzählt, zu der Zeit, als er noch auf der Polizeiwache gearbeitet hat, seien viele Kinder eher zur Polizeiwache gekommen, als mit ihren Eltern zu sprechen, was sie da online erlebt haben, weil die Kinder so Angst haben, dass die Eltern ihnen die Geräte wegnehmen. Und da muss man sich in so einen Teenager reinfühlen, sich überlegen, klar, so ein Smartphone ist das Allerwichtigste, weil es eben Zugang zu Freunden hat, dadurch, weil es mit anderen kommuniziert. Und wenn Kinder das Ding so krass beschützen und ich mit einem Verbotsszenario arbeite, passiert eben genau das, was Thomas Gabriel Rüdiger beschrieben hat. Kinder wenden sich nicht mehr an die Eltern. Es ist natürlich gut, wenn sie dann wenigstens zur Polizei gehen, aber vielleicht machen sie das auch nicht und fressen die Themen in sich rein. Und deswegen glaube ich, wenn wir in begleiteten Modus gehen, dass wir eine viel höhere Chance haben, dass sich Kinder, wenn sie digitale Nöte haben, auch an uns wenden.
Ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen in so praxisorientierte Fälle mal so ein bisschen reingehen. Was sind denn zum Beispiel so Strategien, die du empfiehlst für Eltern, dass sie die Bildschirmzeit ihrer Kinder sinnvoll regulieren? Wie würdest du das angehen?
Also ich bin nicht so ein Fan von starren Minutenangaben. Also es gibt zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es Tipps, wie viel Medienzeit ist in Ordnung. Es gibt von der Barmer Krankenkasse einen ganz einfachen Hinweis, die sagen, ist dein Kind zum Beispiel 10 Jahre alt, darf es 10 Stunden Medienzeit pro Woche haben. Ist es 11 Jahre alt, 11 Stunden pro Woche. Das finde ich einen ganz guten Richtwert. Aber ich muss auch sagen, wenn ich rede nicht so gerne, muss es aber immer wieder über Medienzeiten, weil dann fällt hinten rüber, dass die Inhalte viel wichtiger sind, die unsere Kinder in dieser Zeit konsumieren. Also Eine Stunde Minecraft spielen im Kreativmodus ist wesentlich förderlicher als eine Stunde bei TikTok zu scrollen. Ja, so das als Beispiel. Und deswegen spreche ich nicht so gerne über Medienzeit, werde aber natürlich immer gefragt, auch von den Eltern in den Vorträgen, ne? In meinen Elternabenden ist es immer die erste Frage, die kommt: Wie viel Medienzeit ist eigentlich okay? Weil ganz viele Eltern haben Angst, dass ihre Kinder abhängig werden, süchtig werden und so weiter. Und das verstehe ich total. Ich habe selber zwei Töchter. Es ist nicht so, dass ich diese Ängste nicht hätte, ja, dass meine Kinder sich da irgendwann in so einer Online-Welt verlieren. Also ich glaube, das teilen wir Eltern alle. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir ein bisschen darauf achten müssen, was gucken unsere Kinder.
Und das finde ich so schön, was du vorhin gesagt hast. Einerseits, dass die Kinder Angst haben, dass die Eltern das Smartphone wegnehmen. Andererseits eben, was dir auch passiert ist, als vermeintlich 12-jähriges Mädchen. Wie sollen den Eltern in deinen Augen damit umgehen, wenn die Kinder jetzt in irgendwelchen Massen-WhatsApp-Chats drin sind und damit so Pornografie, Gewalt in Berührung kommen?
Ja, also im Prinzip muss man es zur Anzeige bringen. Das ist eigentlich die seriöseste Antwort, die ich geben kann. Es ist ja also gerade das Thema WhatsApp. Es ist nämlich so, dass sich das eigene Kind durchaus auch strafbar machen kann, auch wenn das Kind selber gar keinen pornografischen Inhalt gepostet hat. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Also mein Kind ist zum Beispiel in einem WhatsApp-Klassenchat. Ein anderes Kind postet darin einen pornografischen Inhalt. So, was auch immer, von dem anderen Kind oder von irgendwas anderes. Es ist pornografisch. Wenn mein Kind jetzt in WhatsApp die Funktion Sichern in Aufnahmen oder bei Android Sichtbarkeit von Medien, wenn mein Kind diese Funktion aktiv hat, wird alles, was per WhatsApp reinkommt, automatisch in der eigenen Fotomediathek gespeichert. Ja? Und wenn also in einer Gruppe ein pornografischer Inhalt ist und mein Kind hat die Funktion aktiv, dann ist dieser pornografische Inhalt automatisch in der Mediathek meines Kindes und mein Kind ist direkt im Besitz von Kinderpornografie oder Jugendpornografie, je nachdem, was es für ein pornografischer Inhalt ist. Und das ist strafbar. Es gibt sogar einen Fall, da hat eine Lehrkraft sich das schicken lassen und wollte damit die Mutter informieren. Die Lehrkraft hat sich das abgespeichert, um das alles der Mutter per E-Mail zu schicken. Und diese Frau ist jetzt vor Gericht. Also die helfen wollte, aber unser Gesetz lässt es nicht zu, dass wir quasi nur für Leute, die helfen wollen, eine Ausnahme bilden. Da gibt es einfach keine Grundlage für. Also muss sich die Frau jetzt vor Gericht auseinandersetzen. Ich glaube, dass man da mit Kindern wirklich, wenn sobald die WhatsApp nutzen, entweder bei der Lehrkraft anregen, kannst du nicht mal eine Unterrichtseinheit Klassenchat-Regeln mit den Kids machen? Oder können sie? Lehrkräfte duzt man in der Regel ja nicht. Da gibt es super Vorlage kostenlos bei clicksafe.de. Oder dass man das quasi im Elternkreis macht oder dass man mit Medienscouts arbeitet. Kinder müssen, sobald sie WhatsApp haben, wissen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und was sogar rechtliche Konsequenzen haben kann. Und wenn ich das jetzt mal weiterspiele und da ist eine Mutter, wie ich zum Beispiel, die sagt, okay, wir haben hier einen pornografischen Inhalt, das bringe ich jetzt zur Anzeige. Was macht dann die Polizei? Die kommt in die Klasse, die kassiert von allen Kids das Smartphone ein und dann wird das erstmal geprüft. Und das dauert lange. Ich kenne Familien, die mir bei Instagram schon berichtet haben, die haben das genauso gemacht oder eine Lehrkraft hat das zur Anzeige gebracht und die Kinder warten teilweise Monate darauf, bis sie ihre Handys zurückkriegen.
Okay. Und was
Und
passiert dann, wenn die Polizei auf dem Kinderhandy Kinderpornografie findet? Die sind ja noch nicht strafmündig. Müssen dann die Eltern da ran oder was ist, wie wird das gehandhabt?
also juristisch kann ich das nicht beurteilen, aber es ist schon so, dass die Eltern für die Kinder haften, ja. Zumal WhatsApp ist ab 13, viele Kinder haben das schon mit 10, 11, 12. Und da sichert sich WhatsApp ja auch ganz klar in den Nutzungsbedingungen ab. Die sagen, das ist ab 13, wenn ihr Kind es früher nutzt, dann haften sie. Und das ist ja auch so, dass wir quasi, bis unsere Kinder strafmündig sind, müssen wir Eltern ja einstehen. Also sowas hat Konsequenzen, in welcher Form, weiß ich nicht, aber hat es, ja.
Hast du denn Alternativen zu diesen ganzen gängigen Plattformen, die Kinder und Jugendliche momentan nutzen, wenn man sagt, man möchte so kindgerechte Optionen sich aussuchen?
Nein, tatsächlich nicht. Weil es gibt ja dann auch immer wieder Leute, die sagen Threema oder Signal oder so, ne? Das ist doch eine Alternative. Die Probleme sind überall. Also es ist plattformunabhängig, weil die Probleme kommen ja von Menschen. Ja. Menschen posten ja irgendwo die Dinge rein. Es sind ja nicht die Plattformen, die den Kindern irgendwas vorschlagen. Deswegen, dann sagen auch manche Eltern so, ja, dann darf dann mein Kind halt nicht in den Klassenchat. Ja, dann wird das Kind in einem anderen Chat sein. Oder es wird im Chat von Freunden etwas sehen, ja, an den Handys der anderen. Also wir können unsere Kinder vor diesen Sachen tatsächlich nicht behüten. Und selbst wenn sie kein eigenes Smartphone haben, andere Kinder haben eins. Und dann werden unsere Kinder mit diesen Inhalten konfrontiert. Deswegen glaube ich, die einzige Lösung ist tatsächlich mit unseren Kindern über die Gefahren und Risiken sprechen. Was kann in der App passieren? Was in der? Was darf man nicht? Und darüber geht es eben in Begleiten statt Verbieten, dass wir Eltern das einmal alles erklären und dann können die Eltern altersgerecht entscheiden, okay, mein Kind ist jetzt 11 oder so, jetzt ist es bereit für ein Handy, weil oder es ist jetzt sinnvoll, weil das sich der Schulweg ändert, wie auch immer. Und jetzt kann ich mein Kind da begleiten und habe mehr Wissen als mein Kind. Das ist ja auch so ein Ding. Gerade so Snapchat zum Beispiel. Also ich kenne kaum Eltern, die bei Snapchat sind. Warum? Weil es einfach weniger intuitiv ist. Aber Kinder und Jugendliche sind da und bewegen sich da und finden das natürlich toll, weil da sind keine Eltern. Die Eltern sind ja jetzt schon bei Instagram, also geht man von Instagram weg, also braucht man etwas, was die Eltern nicht verstehen. Und das ist eben jetzt Snapchat. Und diese Lücke wollen wir quasi schließen mit unserem Buch, dass wir quasi den Eltern mehr Wissen als ihre Teenager geben und sie ihnen sagen, was ist wo, auf welcher Plattform, wie könnt ihr die sicher einrichten und wo sind die Risiken.
Okay, das heißt aber so, ja, also ich sehe es bei meinen Kindern ja auch, wenn ich irgendwas auf meinem Handy, die ich kann, sage ich, hier, mach du mal und die haben das zack, zack, zack und dann wissen die, wie es funktioniert. Also das ist wirklich faszinierend. Gibt es denn für dich auch, sag ich mal, lehrreiche oder kreative Apps, die du Eltern empfehlen würdest? Also Minecraft hast du ja gerade schon gesagt.
Ja, Minecraft im Kreativmodus ist auf jeden Fall, hat eine pädagogische Empfehlung ab 6 Jahren. Im Überlebensmodus würde ich dann warten, bis die Kinder älter sind. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ne? Jedes Kind ist anders. Manche sind empfindlicher, manche sind da härter im Nehmen. Also aber Minecraft ab 6 Jahren im Kreativmodus. Ich finde toll die Apps, die von Fox and Sheep kommen. Fox and Sheep ist ein Startup aus Berlin. Die machen wirklich nette Kinder-Apps, werbefrei. Datenschutzkonform, deshalb kosten die auch immer ein bisschen was. Also alles, was kostenlos ist, zahlen wir mit unseren Daten. Diese Kinder-Apps von Fox und Sheep sind halt eben deshalb nicht kostenlos. Aber die haben zum Beispiel eine App, die meine Tochter sehr liebt, die heißt Audio Adventure. Und damit macht sie selber Podcasts und Hörspiele. Also sie hat dann zum Beispiel, das habe ich schon häufiger erzählt, sie hat so ein Witzebuch und aus dem Witzebuch schreibt sie sich die lustigsten Witze auf einen Notizzettel und dann liest sie von diesem Notizzettel ab und macht dann so quasi ihren eigenen Podcast daraus, kann dann so Musik dazu machen, irgendwelche Jingles oder Geräusche. Und das ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, sie hat dadurch gelernt, das Gerät als Werkzeug zu nutzen, weil dadurch erstellt sie ja ein Medienprodukt und dem ganz viele analoge Prozesse vorausgehen. Also erstmal Witze lesen, die Witze aufschreiben, abschreiben. Ne? Also da haben wir ja ganz viel. Oder wenn Kinder noch jünger sind, so Vorschulalter, gibt es die App Fietje Bastelversum. Das ist auch toll, weil Kinder da auch ganz analog mit Schere, Stift, Papier basteln irgendwelche Zootiere. Dann werden die abfotografiert, wenn die Kinder fertig sind mit Basteln. Und dann kann man die hochladen in diese App, kann dem Tier ein Geräusch geben, kann dem Tier einen Namen geben. Und so entsteht eben nach und nach ein eigener Zoo oder eine eigene ja, Waldtiere oder ja, Unterwasserwelt, wie man auch immer das gestalten möchte. Und so solche Sachen finde ich toll, ja.
Also meine Kinder hatten eine App drauf, da konnte man Videos drehen und dann konnten sie die mit verschiedenen Filtern hinterlegen und Musik und Schnitten und das ist toll, wie die sich da ausgedrückt haben.
Total, genau. Auch das ist so das Simpelste, womit man starten kann. Wirklich Videos drehen oder Fotos machen lassen. Also, ne, das sind so Kleinigkeiten. Das passiert aber auch tatsächlich auch schon in manchen Kitas, dass die, wenn die so Projekte haben, wie zum Beispiel, wir züchten einen Schmetterling oder so, dass diese Projekte dann von den Kindern dokumentiert werden, eben mit einem Tablet zum Beispiel. Also da lernen Kinder dann auch schon, ah, da kann man ja viel mehr machen, als nur YouTube zu gucken.
Und Leonie, wie bereitest du denn Eltern oder was sind oder andersrum, was sind in deinen Augen so typische Fehler, die Eltern machen in der digitalen Begleitung von Kindern? Worauf sollten wir achten?
Ja, das habe ich schon mal erwähnt. Also das ist tatsächlich dieses Trostszenario. Oh Gott, mir macht das alles Angst oder so Panikmodus oder so. Man muss sich halt einfach mit den Themen beschäftigen. Also Medienerziehung gehört heute dazu, wie alles andere in der Erziehung auch schon. Also das ist ein Thema, das kommt on top. Das weiß ich, das ist mir bewusst. Aber es muss sein für mehr Kinderschutz. Und ja, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir für unsere Kinder da sind, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir uns für ihr digitales Ich interessieren, mit ihnen sprechen. Aber erstmal müssen wir Eltern aufgeklärt sein, damit wir unsere Kinder aufklären können. Ja, und nicht mit Drohszenarien arbeiten, nicht mit, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, nehme ich dir das Smartphone weg. Also mit dem Handyentzug einfach nicht drohen. Weil wenn wirklich mal was ist, wenn mein Kind von einem Cybergroomer angeschrieben wird, möchte ich, dass mein Kind zu mir kommt. Ich möchte nicht, dass mein Kind sagt, das kann ich meinen Eltern nicht erzählen, die nehmen mir dann safe das Gerät weg. So, ne?
Weil das bringt am Ende des Tages gar nichts.
Nein.
Und ich denke halt auch viel die eigene Vorbildfunktion hinterfragen. Also komme ich heim, lege mich auf die Couch, bin nur auf dem Handy, weil ich entspannen muss, aber mit dem Kind verbiete ich es. Ich
Ja,
denke,
ja.
bin schon.
Total. Total.
Ja. Ja, wie siehst du die Zukunft? Gibt es so Trends, die sich jetzt schon abzeichnen, wo du sagst, die werden in den nächsten Jahren Familien besonders stark beeinflussen?
Ja, tatsächlich TikTok. TikTok hat sehr von der Pandemie profitiert, wird immer größer, plant immer mehr. Das macht mir Sorge. Das macht mir Sorge, weil schon sehr viele Kinder zwischen 6 und 11, obwohl die App erst ab 13 ist, TikTok alleine nutzen. Und TikTok ist ein soziales Medium, kein redaktionelles Medium. Das heißt, wie überall kann jeder alles hochladen, aber es wird kaum reguliert. Bedeutet, alle Krisen, die es auf der Welt gibt, sind bei TikTok. Es gibt Videos aus dem Ukraine-Krieg, es gibt Videos von Menschen, die auf der Flucht sind, es gibt Videos zum Beispiel, als das schlimme Erdbeben in der Türkei war, gab es massiv Videos und plötzlich ist, also immer wenn eine große Katastrophe in der Welt passiert, Syrien, Rafah, Gaza, sind diese Bilder sofort bei TikTok. Und die sind sehr, sehr verstörend, weil natürlich TikTok keine Redaktion da sitzen hat. Wenn ich jetzt die Nachrichten gucke, wenn ich die Tagesschau gucke, da gibt es eine Redaktionskonferenz, werden die Inhalte kuratiert, es wird genau überlegt, was können wir den Zuschauern zeigen um 20:15 Uhr, was nicht. Das passiert bei TikTok alles nicht. Und das halte ich für eine riesengroße Gefahr. In Kombination mit künstlicher Intelligenz und Fake News. Ich bin nicht per se gegen künstliche Intelligenz, um Gottes Willen. Ich glaube, dass es auch wunderbare Chancen haben wird. Aber viele Fake News sind natürlich durch KI begünstigt. Und die Kombination aus den schlimmen Dingen, die auf der Welt passieren, in Kombi mit den Fake News, auch politischer Natur, die bei TikTok unterwegs sind, das macht mir große Sorge. Und da sehe ich einen Trend, der hoffentlich irgendwann staatlich reguliert wird.
Ja, also ich bin ja wirklich absolut dafür, wie es jetzt in vielen Ländern ist, dass wir sagen, Handy ab 14, Social Media ab 16. Ist das auch was, wo du sagst, ja, wir brauchen sowas?
Also ich finde es nicht per se schlecht, auf jeden Fall. Ich sag mal so, bei Handy würde ich sagen, je später, desto besser, tatsächlich. Und eben die Eltern müssen aufgeklärt sein, bevor die Kinder ein Smartphone haben. Die Eltern müssen die Themen kennen. Was Social Media angeht, bin ich hin und her gerissen, weil es gibt sehr, sehr viele Kinder, für die ist Social Media total wichtig. Also zum Beispiel homosexuelle Jungen, die total dörflich leben, die ohne Social Media gar nicht erfahren, ich bin okay so. Es gibt da auch noch Leute, die auch so sind und fühlen wie ich. Na? Also ich glaube, wir müssten die Anbieter viel stärker zwingen, politisch für Regulierungen zu sorgen, damit eben keine Kriegsvideos auf Social Media sind, damit unsere Kinder nicht auf Filter reinfallen und ihr eigenes Schönheitsideal hinterfragen. Wir brauchen Regulierungen, aber generell mit einem Verbot zu arbeiten, da grenzen wir viele Kids aus, die von Social Media tatsächlich profitieren. Aber Social Media ist ab 13. Das steht auch überall in den App Stores. Deswegen TikTok, Instagram, Snapchat wirklich frühestens ab 13.
Okay. Woran sich ja viele leider gar nicht halten. Also wir haben
Nein.
Vierjährige in der Klasse, meine Tochter, die einen eigenen TikTok-Account haben und da auch posten öffentlich. Okay.
Katastrophe. Ja, ich kenne das auch. Wie gesagt, ich habe selber zwei Kinder. Ich kenne das auch von anderen Kindern, die man kann auch nichts mehr machen. Man kann wirklich nur gucken, dass man das eigene Kind aufklärt. Wir können nicht alle retten, ne? Aber das eigene Kind schon. Und da meine Tochter zum Beispiel kommt immer zu mir, wenn sie einen Kettenbrief bekommt. Sagt sie, Mann, guck mal, schon wieder habe ich einen Kettenbrief bekommen, weil sie weiß, Kettenbriefe sind auch laut Nutzungsbedingungen in den AGB bei WhatsApp verboten. Und dann gucken wir uns die an, ne? Und die sind in der Regel harmlos. Aber es gibt halt eben auch Kettenbriefe, die sind massiv verstörend und die triggern die Urängste von Kindern. Und das muss man denen halt dann sagen, welche Kettenbriefe es gibt und so. Und deswegen, die Themen sind so vielschichtig. Ich kann gar nicht auf alles eingehen. Deswegen, Eltern müssen einfach unser Buch lesen und dann sind sie echt besser informiert und die Kids besser geschützt, ja.
Und alle, die sagen, oh, wo kriege ich das Buch her? Ihr könnt es natürlich bestellen. Ihr könnt aber auch auf Instagram gucken, denn wir verlosen von der Leonie Bücher. Bleibt da bitte auf Instagram dabei. In der Woche, in der der Podcast rausgeht, wird auch eine Verlosung stattfinden. Dann könnt ihr das
Ja,
Buch gewinnen. Leonie, was
genau.
sagst du denn Eltern, die sich so überfordert fühlen, dass ich da andauernd standhalten muss, mich mit den neuesten Trends entwickeln? Und ich habe eh schon so wenig Zeit. Gibt es irgendeine Plattform, wo ich mich da informieren kann? Gibt es irgendein Newsletter? Wie können wir dranbleiben?
Also es gibt zum Beispiel von clicksafe.de einen Newsletter, den kann man abonnieren. Das finde ich sehr gut. Die nehmen da immer die aktuellen Sachen auf. Man kann mir bei Instagram unter @kinderdigital begleiten folgen. Man kann aber auch voneinander lernen. Und das finde ich toll. Wir empfehlen zum Beispiel im Buch, dass man so einen digitalen Familientag macht. Also heißt jetzt nicht, dass man 12 Stunden mit Digitalität verbringt, sondern dass man zum Beispiel einmal im Monat einen Sonntag ausmacht mit den Kindern, wo man sagt, okay, jeder ist mal dran mit einem Vorschlag. Also einmal zum Beispiel zeigt uns unser Kind Snapchat oder einmal zocken wir alle zusammen Minecraft oder die Eltern bereiten was vor und sagen, wir gehen spazieren und nehmen die App Flora Incognita mit und beobachten noch Bäume. Das geht ja auch. Also digitaler Familientag heißt quasi, dass wir Raum schaffen, um uns digital auszutauschen, also analog, aber über Digitalität auszutauschen und voneinander zu lernen. Viele Eltern haben zum Beispiel bei Minecraft, oh Gott, ist das schlimm? Ist das ein Ego-Shooter? Was ist das? Ne? Aber wenn man dann mal selber spielt mit dem Kind, dann begreift man die Mechanismen. Also, oder wenn das Kind einem Snapchat erklärt, warum es so fasziniert ist daran, kann man mit dem Kind dann mal diese App entdecken. Also, dass wir quasi der Sache Raum geben innerhalb der Familie und voneinander lernen und nicht das Gefühl haben, nur weil wir die Erwachsenen sind, müssten wir ja eigentlich alles besser wissen als die Kinder. Und das macht uns irgendwie Sorge, weil das ist uns ja auch irgendwie unangenehm, dass wir weniger Ahnung haben als unsere Kids. Aber genau dann können wir sagen, hey, es ist total in Ordnung, voneinander zu lernen. Und es ist auch total in Ordnung, dass wir von unseren Kindern was lernen über eine App oder so, das wir selber nicht wissen.
Und man kann das ja auch schön nutzen. Wir haben im Sommer ein ganz lustiges Spiel gemacht, eben weil du sagst, Flora Incognita. Wir hatten diese App, habe ich den Kindern abgesagt, sollen sie es runterladen. Und dann haben wir eine Challenge gemacht, wer in einem abgesteckten Stück mehr verschiedene Pflanzen mit dieser App entdeckt und uns sagen kann, was es ist. Also man kann das ja
Super.
auch sehr interaktiv gestalten. Es war wirklich
Ja.
lustig. Oder dann waren wir mal spazieren und habe gesagt, so, und jetzt guckt mal, wer die meisten essbaren Gemüsesorten findet in den Gärten. Also man kann es ja viel auch für solche Sachen nutzen.
Total, total. Wir hatten auch mal ein Erlebnis mit Flora Incognita. Da waren wir bei unserer Oma im Garten und da war das so eine sehr die Pflanze, die wir alle nicht einordnen konnten. Und dann, da war noch meine Tochter, war noch im Krabbelalter. Und dann haben wir die fotografiert und irgendwie stellte sich raus, ach du liebe Güte, das ist hier eine Giftpflanze, die müssen wir tatsächlich im Hausmüll entsorgen. So, ne? Also da denke ich auch immer noch dran, wenn ich jedes Mal, wenn ich die App öffne. Ja, dass man da Tolles mit entdecken kann. Und im Zweifel auch für den Hausmüll, aber ja.
Hast du denn so ein Lieblingsbeispiel aus deiner Praxis, die zeigt, wie gut digitale Begleitung auch funktionieren kann?
Also eigentlich meine große Tochter, die ist jetzt 21 geworden im November. Und ich habe ja bei ihr quasi mit der digitalen Begleitung jetzt einmal alles durch.
Mhm.
Und ich habe auch da gesehen, dass diese Ängste, die ich selbst hatte, oh Gott, jetzt hängt die nur am Handy und so, ne? Hilfe. Ich muss jetzt mal wieder rein. Ich gehe jetzt ins Kinderzimmer und gucke, was sie macht. So dieses, dass sich das gar nicht bewahrheitet hat, dass sich das total reguliert hat, dass jetzt, wo sie im Studium ist, diese ganzen Themen einfach vorbei sind, dass das Gerät als Werkzeug genutzt wird und um zu kommunizieren mit Freunden, aber nicht irgendwie um rumzudatteln. Also, dass ich diese Sorgen, die ich so hatte, die habe ich überhaupt nicht, die haben sich, ja, sind nicht eingetreten. Auch in der Zeit von ihrer Abi-Phase, da hatte sie eine extrem hohe Bildschirmzeit und ich bin da oft nachts 12, 1 da ins Zimmer rein, habe gesagt, Mensch, jetzt hängst du immer noch da dran und so. Und es stellte sich jedes Mal raus, dass sie einfach nur Mathe-Tutorials geguckt hat. Es gibt so einen guten, ich sag jetzt mal Mathe-Nachhilfelehrer bei YouTube, der heißt Daniel Jung. Diese Videos, ja, mit denen ist sie durchs Abitur gegangen. Und ich hatte mir viel zu viel Sorgen gemacht. Und deswegen glaube ich, auch wenn Kinder dann mal punktuell, wenn man denkt, oh, jetzt ist die Mediennutzung zu hoch, sofern Kinder Hobbys haben, sofern wir ihnen als Erwachsene auch Angebote machen im Freizeitbereich, das ist ja auch wichtig, dass wir sie zum Fußball fahren, dass wir sie zum Tanzen fahren, wie auch immer, wo das Interesse des Kindes ist, müssen sich die meisten Eltern einfach keine Sorgen machen. Und das habe ich quasi jetzt einmal so erlebt.
Und gibt es so drei Dinge, die du Eltern auf den Weg geben kannst, um ein bisschen gelassener mit der digitalen Welt umzugehen und sich da vielleicht nicht so viel Sorgen zu machen?
Ja, das, tatsächlich glaube ich, dass man, indem man informiert ist über die Dinge, viel gelassener ist. Und das Zweite ist halt das Voneinander lernen. Und das Dritte im Dialog mit den Kindern sein, was sie da online erleben. Und das nicht mit Drogen, sondern ganz natürlich, ganz normal am Abendbrotstisch.
Ja. Leonie, was motiviert dich denn ganz persönlich, da Eltern zu begleiten? Was ist denn dein Warum? Warum möchtest du das machen? Warum machst du diese wertvolle Arbeit?
Ja, weil ich merke, dass die Arbeit gebraucht wird. Ich mache sie aber auch natürlich aus dem Kinderschutzaspekt. Also gerade diese Cyber-Grooming-Fälle, von denen ich zu Beginn erzählt habe, das hat mich wirklich massiv verstört. Und zum Zeitpunkt meiner Recherche war der bloße Versuch des Cyber-Groomings noch nicht strafbar. Aber seit Anfang 2021 ist auch der bloße Versuch strafbar. Und das Ganze hat, also Cybergrooming hat eine Aufklärungsrate von ungefähr 84%, wenn ich das als Mama oder Papa zur Anzeige bringe. Das ist super. Und das motiviert mich natürlich auch, zu sagen, ich muss solche Themen in die breite Masse gehen, damit mehr Eltern wissen, was das ist, damit mehr Eltern wissen, das ist nicht erlaubt, das ist strafbar, auch der bloße Versuch ist strafbar, weil das schützt einfach Kinder. Das ist so, ist mir wichtig.
Das treibt dich an. Okay. Wo soll es noch hingehen? Hast du Pläne? Hast du die nächsten großen Ziele nach deinem nächsten Buch?
Ja, erstmal jetzt das nächste Buch. Ne? Das kommt ja dann im März 2025 raus. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie es politisch weitergeht hinsichtlich Regulierungen, wann endlich mehr Kinder- und Jugendschutz in den Apps kommen muss, kommen wird. Ja, bin ich gespannt.
Okay, sehr schön. Juni, ich danke dir für deine Zeit, dass du so großartig und kompetent und lehrreich geantwortet hast auf die Fragen. Ich glaube, da dürfen wir ganz, ganz viel mitnehmen aus diesem Podcast. Gibt es am Ende noch etwas, was dir wichtig ist zu sagen, was ich dich nicht gefragt habe?
Schwierig. Also keine Angst vor digitalen Medien, dranbleiben und sich informieren.
Sehr schön. Liebe Leonie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe.
Danke dir.